Manuel, erinnerst du dich noch an die Kleider, die wir irgendwie mit 15 angehabt haben?
Voll. Ich hatte so fette Baggy Jeans und so riesige Turnschuhe, wo meine Eltern immer gesagt haben, laufst du wieder mit dem Schiff rum? Oder hast du den Gack in den Hosen mit diesen Hosen?
Hey, ich habe letztens mit einer Bekannten geredet. Sie ist aus der Gen Z. Und sie hat mir so mega happy erzählt, dass sie in einem Secondhand-Laden so Miss 60 Jeans gefunden hat.
Nein, wirklich? Ja, das war mega das Ding damals.
Siehst du die so vor dir? Weißt du, so oben eng und dann unten gehen sie auseinander. Und sie sind einfach so tief geschnitten, dass ich gerade kalte Nieren bekomme, wenn ich dran.
Das hat doch immer so gesagt, so meine Eltern so, aber du ziehst dann die Hose richtig auf, ja, und tust genau. T-Shirt richtig drüber, dass du nicht dich verkältest.
Vor allem eine lange Jacke, dass die Nieren zugedeckt sind. Wirklich wichtig. Aber irgendwie habe ich es mega cool gefunden, dass sie Secondhand so etwas Gutes findet.
Mega nice. Weil mega viele Leute, ich glaube, das ist immer noch so, kaufen immer neues Zeug im Laden und bestellen so von billig Online-Shops. Und manchmal brauchen sie das Zeug nicht mal und es landet einfach irgendwie ungebraucht wieder im Abfall. Und das ist ein riesen Problem. Weil jetzt schon rühren die Schweizerinnen und Schweizer durchschnittlich 7 Kilo Kleider weg jedes Jahr. 7 Kilo.
So krass.
What the fuck?
Voll. Und die landen einfach alle auf so Deponien. Zum Beispiel in Ghana, hast du die Bilder mal gesehen?
Ja, ich meine, das sind einfach die Horrorbilder. Also so riesige Kleiderberge am Strand. Und eben das Problem, das fährt ja eigentlich schon in der Schweiz an.
Voll. Und darum gibt es jetzt aber eben in der Schweiz Bemühungen, um da etwas daran zu verbessern. Und über das Thema diskutieren heute zwei, die sich hier auskennen, nämlich Rahel Ostgen.
Mein Name ist Rahel Ostgen, ich bin Co-Geschäftsleiterin von Swiss Recycle.
Und Nina Bachmann.
Mein Name ist Nina Bachmann, ich bin Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Textiles. Und ich bin inzwischen auch in dieser Funktion von Swiss Textiles Präsidentin von Fabric Loop. Das ist ein Verein, wo wir nachher noch länger darüber reden werden.
Fabric Loop ist ein Ansatz für ein Textilrecycling-System in der Schweiz. Wie das genau soll funktionieren und wie der Aufbau von einem Recycling-System so aussieht, das diskutieren die zwei in dieser Episode.
Das ist «Use Me Baby One More Time», der Podcast von Swiss Recycle zum Wiederverwenden statt Wegrühren. Ich bin Andrea.
Und ich bin Manuel.
Reuse, Recycle, Record.
Use me baby one more time.
Gut, dann schön bist du da, Nina, und können wir den Talk machen eben zum Aufbau von Recycling-Systemen, vor allem auch mit dem Fokus auf Fabric Loop, wo wir jetzt später noch tiefer einsteigen wollen. Ich glaube, zuerst, wenn wir uns vielleicht mal kurz kennenlernen, wer wir sind am Mikrofon. Und darum habe ich da vor mir so eine Tasse mit verschiedenen Zetteln, wo ich jetzt mal eins rausziehe und dich dann fragen, damit wir uns ein bisschen mit kennenlernen. Wann hast du zum letzten Mal ein Kleidungsstück geflickt? Passt ja gerade zum Thema.
Oh, das ist lang her. Also ich habe ja, mal vielleicht einmal einen Knopf angenäht, habe ich letztes Jahr. Aber es sieht ehrlich gesagt immer furchtbar aus, wenn ich das mache.
Ja, also bei mir ist es auch, also ich habe keine Nähmaschine zu Hause. Ich lehne die aber immer aus von meiner Mami, wenn ich irgendetwas flicken will. Aber ich glaube, es war auch letztes Jahr, wo ich dort mal irgendwie ein Loch zusammengenäht haben oder so.
Komm, jetzt ziehe ich mal ein Zedere. Möchtest du mir das mal geben? Also, Rahel, was ist dein Lieblingskleidungsstück?
Finde ich jetzt auch noch schwierig, aber ich glaube, so im Sommer ein luftiges Röckchen habe ich eigentlich sehr gerne an, vor allem so ein bisschen bei heissen Temperaturen. Würde ich sagen, ist so ein bisschen eins von meinen Lieblingskleidungsstücken. Okay, jetzt alle ein bisschen raus, ziehe ich doch noch mal eins. Was ist deine grösste Modesünde, die du je gekauft hast?
Hey, im Fall mit 15 hatte ich so die Jeans angehabt mit diesen Schlag-Ding unten, so in den 70er Jahren. Aber das ist jetzt das Geheimnis. Also, hätte ich noch ein Zettel. Über was regst du dich so richtig schön auf im Recycling-Game?
Grundsätzlich? Ui. Also halt einfach, wenn falsche Sachen, also mir fällt es am meisten, im Alltag begegnet es mir natürlich irgendwie so ein bisschen auf dem Weg zum Arbeiten, wenn bei diesen SBB-Containern mit diesen Separatsammlungen und wenn dann die Leute halt einfach das Falsche irgendwie beim Papier reinrühren oder auch wenn sie im Zug selber irgendwie ein PET-Fläschchen, das man jetzt wirklich gut mitnehmen kann, in den Abfallkübel tun.
Punkt Recycling, bist du eher Bünzli oder Pragmatikerin?
Ich würde schon sagen, Bünzli hat sicher auch damit zu tun, wo ich arbeite und so ein bisschen mein Hintergrund. Ja, ich bin dort schon sehr penibel. Gut, dann steigen wir doch ein. Eben, wir haben heute das Thema Aufbau von einem Recycling-System mit Fokus Fabric Loop, also der Aufbau von einem System im Textilbereich. Was würdest du sagen, ist aus Nachhaltigkeitssicht das grösste Problem in der Textilbranche, so wie sie heute ist?
Ja, es gibt verschiedene Probleme aus Nachhaltigkeitssicht, aber wenn wir jetzt Kreisläufe anschauen, wo sollten stattfinden in dieser Branche, haben wir einerseits die riesige Menge an Materialien, die es zu verwerten gilt, und dann die Unterschiedlichkeit an Materialien. Also ganz viele Mischungen, schlechte Qualität, gute Qualität, Zutaten wie Reissverschlüsse, Knöpfe, Fäden, das sind sicher Herausforderungen. Plus natürlich auch die sehr, sehr globale Wertschöpfungskette, also dass die Waren, die auf den Schweizer Markt kommen, häufig nicht gerade Ansprechpersonen haben bei Schweizer Unternehmen. Mhm. Umgekehrt ja auch, also Schweizer Unternehmen exportieren sehr viel, über 70% geht die Export. Also es ist immer so ein bisschen schwierig, denn, wenn man die Leute an den Tisch bringen, weil man vielleicht nicht die Leute hat, die es wirklich betrifft.
Die man gerade da hat, ja. Ich glaube auch grundsätzlich oder fehlt wie so ein bisschen der ganzheitliche Ansatz, wenn man dann wirklich richtig Kreislaufwirtschaft redet oder wo es um eben Aspekte, wie du gesagt hast, Qualität, also auch Design oder von den Kleidungsstücken bis hin zu, wie dann halt auch hinten die Verwertungsströme organisiert sind.
Es sind einfach immer sehr, sehr viele Beteiligte dran, oder? Mhm. Also einerseits von den einzelnen Produktionsschritten, aber auch von den, weil es verschiedene Unternehmen gibt mit verschiedenen Produktgruppen. Mhm. Es ist so viel Textils rum, also man denkt jetzt vielleicht an Kleider, aber es gibt ja auch Vorhänge und Teppich und Bettwäsche. Und das sind so Haufen unterschiedliche Unternehmen, die man eigentlich zusammenbringen müsste.
Und vor dem Hintergrund eben ist ja auch Fabric Loop eigentlich entstanden. Und die Textilbranche ist dort ja eigentlich schon einen Schritt weitergegangen und hat letzten November mit 7 Textilunternehmen zusammen den Verein Fabric Loop gegründet. Und ja, dort ist so ein bisschen die Frage, erzähl mal ein bisschen. Wer ist Fabric Loop? Was ist das Ziel von Fabric Loop? Und ja, ist man dort wie schon ein Schritt weiter als das, was vielleicht auch von der Schweizer Politik auch gefordert ist?
Ja, also Fabric Loop ist ein Verein, den wir eben letzten November gegründet haben. Wir sind 7 Gründungsmitglieder. Das sind Unternehmen, die gefunden haben, sie wettet an einer Systemlösung arbeiten. Weil bisher machen ganz viele Unternehmen ein Kreislaufprojekt selber. Also sie suchen entweder Materialien, die sie einbauen können in Produkte, oder sie versuchen, ihre Produkte zurückzunehmen und etwas Neues zu machen, oder sie versuchen, Produkte zurückzunehmen und wirklich in ein Faser, zu Faserrecycling gehen, also wieder Textilien daraus zu machen. Und was man einfach sieht, Textilunternehmen sind ja nicht primär Recycler. Mhm. Und sie sind auch nicht Sammler. Und das braucht ganz viel Logistik und es braucht ja auch Menge und es braucht Kommunikation, weil sie müssen ja ihren Kundinnen und Kunden sagen, bring jetzt das Zeug zurück, wir machen etwas damit. Und wir haben einfach wie gesehen, ein Unternehmen allein kann das wie nicht stemmen, beziehungsweise kann das schon machen, aber es ist einfach sehr, sehr ineffizient und auch recht teuer. Mhm. Und das ist eigentlich der Auslöser gewesen von Fabric Loop, dass wir gefunden haben, wir müssen das wie als System lösen, als ganze Branche, dass wir das zentral regelt, dass eigentlich die Unternehmen wie können, auf so ein System zurückgreifen. Und wir haben natürlich auch ein bisschen über Grenzen geschaut, oder? Wir haben schon über den Tellerland versucht rauszuschauen und jetzt gerade in der EU passiert einiges und wir haben auch in der Schweiz sehr gute Beispiele von solchen Branchenlösungen und das hat uns dann eigentlich mit auf die Idee gebracht, dass wir das so angehen könnten.
Dass man dort einfach eben so ein bisschen den ganzheitlichen systemischen Ansatz eigentlich auch bei den Textilien muss können umsetzen.
Ja, es geht eben nicht nur um den systemischen Ansatz. Das Hauptproblem, das wir haben, ist natürlich auch eine Finanzierung.
Ja.
Und bei den Textilien, das ist einfach ein hoher Preiskampf in dem Markt, oder? Wir haben vorher von den grossen Mengen geredet, aber wir haben auch unglaublich viel Billigwaren. Ja. Und wenn man möchte, die Kreisläufe fördern und zum Beispiel eine Reparatur von einem Reissverschluss, das kostet in der Schweiz mit unseren Löhnen 120 Franken, Minimum. Oder? Ja. Und da muss man einfach, das stimmt irgendwie nicht von der Finanzierung, wenn man nachher etwas Neues dann auf einer Online-Plattform für 10 Franken überkommt oder für 12 Franken oder sogar für 3 Franken. Mhm. Also dort ist einfach ein riesiger Gap von Möglichkeiten, dass sich so ein System würde am Markt entwickeln würde. Und darum möchten wir eben auch so eine Finanzierung sicherstellen mit Fabric Club.
Vielleicht so ein bisschen grundsätzlich, eben, du hast gesagt, ihr habt euch auch so ein bisschen orientiert an anderen Beispielen, sei es im Ausland, jetzt im Bereich Textilien, aber auch an Schweizer Systemen. Vielleicht eben zum Beispiel beim Kunststoff ist natürlich der grosse Vorteil, wenn man die Hersteller am Tisch hat, dass man auch Aspekte wie das Design for Recycling eigentlich mit ihnen angehen kann oder dass die Produkte auch so gestaltet werden, dass sie am Schluss können recycelt werden können, plus dass nachher am Schluss Rezyklat wieder kann, zum Beispiel in Verpackungen eingesetzt werden, dass wirklich der Kreislauf so geschlossen wird. Wie schätzt du das ein bei Textilien, wo ja gerade so ein bisschen Aspekt von Design for Recycling oder auch eben, dass es so designt wird, dass es kreislauffähig ist, vielleicht nicht unbedingt in der Schweiz der grosse Hebel ist? Oder die grosse Einflussnahme, ja. So quasi.
Ja, ich glaube, wer zahlt, befiehlt. Oder? Also es ist, nein, das ist jetzt vielleicht falsch gesagt. Wir müssen es eigentlich wie umdrehen, das Sprichwort. Es ist ein bisschen umgekehrt. Es ist einfach, dass, also wir glauben, dass man durchaus mit finanziellen Anreizen kann längerfristig das Material oder das Design von diesen Produkten steuern. Wenn man Recyclingbeiträge hoch behalten für Materialien, die sehr schlecht im Kreislauf geführt werden können, wird das längerfristig wirklich sehr relevant sein für Unternehmen und die werden, also sicher Bestrebungen unternehmen, dass sie nachher eben können ihre Produkte kreislauffähiger designen und so eben viel geringeren Beitrag zahlen. Wir schauen hier zum Beispiel schon auf Frankreich, wo das angefangen hat. Das nennt sich Eco-Modulation. Eco-Modulation, das heisst, dass man eigentlich den Recyclingbeitrag, je nachdem wie ein kreislauffähiges Produkt ist, höher oder tiefer veranschlagt. Und so gibt es natürlich, wenn ein Unternehmen eine gewisse Menge absetzt, an einem Markt durchaus relevante Beträge, sodass das Unternehmen sich dann eben eigentlich wie freiwillig umdenken und das Design auch anders gestaltet.
Und eben vielleicht vom Wiedereinsatz, gerade was man so ein bisschen hört im Textilbereich, ist vieles momentan auch noch Reuse, oder? Also es geht in die Wiederverwendung. Und das Recycling an und für sich ist ja eigentlich erst in den Kinderschuhen. Wie schätzt du dort so ein bisschen die Entwicklung ein?
Ich glaube, wir sind einfach momentan in dem Punkt in einer unglaublich spannenden Zeit, weil von dem Recycling, von der neuen Recycling, also es gibt schon sehr lange Textilrecycling, gerade jetzt im Bereich Wollen oder so, sind die Prozesse relativ gut etabliert, auch wenn die Qualität teilweise halt noch nicht ganz stimmt. Aber jetzt gibt es auch sehr viele neue, spannende Recycling-Technologien und irgendwie sind alle so in der Warteposition. Also es funktioniert im Labor. Es gibt erste Versuche, das nachher auf industrielle Anlagen klein aufzukalieren, immer noch zu kleinen Mengen, vielleicht 5 Tonnen im Jahr oder so. Und noch nicht die 50'000, die es vielleicht bräuchte. Aber für die 50'000 braucht das natürlich unglaubliche Investitionen. Da müssen Anlagen gebaut werden, Industriegelände gekauft werden und richtig viel investiert. Und dort ist einfach noch so ein Zögern zu bemerken, weil man wie noch nicht genau weiss, ja, wird das überhaupt nachgefragt, die Recyclingfaser am Markt. Und ich glaube, das ist jetzt eben spannend, wenn man so ein System hat, weil die Nachfrage, oder, zum Beispiel über Ökomodulation kann gesteuert werden, dass eben mehr Recyclingfasern eingebaut werden. Das gibt für die Recycling-Technologieanbieter natürlich eine gewisse Sicherheit, dass vielleicht ihre Produkte plötzlich nachgefragt werden am Markt. Und dann, was auch ja sehr wichtig ist bei so Recycling-Technologien, ist, man braucht sehr gute Qualität und sehr hohe Mengen, damit sich das lohnt. Also eine Anlage zu bauen, die 5 Kilo im Monat verwertet, das ist einfach, das macht es so dermaßen teuer, das kann man nicht umsetzen. Das heisst, man baut gerade eine grosse Anlage, drückt einmal den Play-Knopf und dann läuft die und tut 50'000 Tonnen verwerten. So einfach gesagt. Aber mit so Systemen natürlich die Sammlung vereinfacht wird und man plötzlich auch defekte Textilien sammelt oder fürs Recycling von sortieren, das kann eben auch eine Motivation sein für so Recyclinganlagenbetreiber, dann wirklich auch zu investieren und das aufzubauen.
Vielleicht noch so ein bisschen, wie siehst du das Ziel und wie realistisch siehst du, dass man das Ziel auch erreicht von Fabric Club?
Also ich sehe es sehr realistisch, ich würde ich glaube mich nicht so einsetzen. Nein, natürlich ist das Ziel sehr hoch gesteckt. Oder? Es ist uns schon bewusst, wir fangen eigentlich auf grüner Wiese an. Mhm. Im Unterschied zu anderen Materialfraktionen greifen wir auch in einen Markt ein, den es schon gibt. Also wir haben Secondhand-Player am Markt, wir haben Textilsammlungen am Markt.
Könnte man jetzt ketzerisch fragen, wieso braucht es denn eben genau noch das System, oder?
Ja. Alte Textilien, die in Secondhand-Märkte gehen, sind das eine, aber es gibt noch ganz viel anderes als Kleider und es gibt noch defekte Textilien, die nicht auf dem Secondhand-Markt verkauft werden, Ausschusswaren, die genauso spannend sind für das Textilrecycling und eben nicht für eine Reuse geeignet sind. Und für diese Fraktion gibt es einfach keine Sammelinfrastruktur. Also ich habe Unternehmen, die mir sagen, hey, ich habe pro Monat irgendwie 5 Tonnen Kantenabschnitt, hoch, super hochwertig, 100% Baumwolle und niemand nimmt das, oder? Nee. Weil das ist nicht, Kantenabschnitt kauft jetzt niemand im Secondhand-Laden. Yeah. Dabei wäre das super geeignet für Faser-zu-Faser-Recycling. Yeah. Und das ist halt, für das brauchen wir das, ja.
Und eben, es ist auch ein bisschen das Momentum, oder würdest du das nicht, also so ein bisschen eben in der EU sind die ganzen Bewegungen, dass es die System oder die Branchenlösungen eigentlich auch muss geben, oder? Dass Anforderungen kommen auch an Textilien oder an Design grundsätzlich von Produkten.
Ja, das wird kommen. Also es ist sicher jetzt der Moment, wo es sich lohnt, so ein System aufzubauen, so ein System vorzubereiten, dass wir da parat sind, wenn das in der EU umgesetzt wird. Und wir haben natürlich jetzt auch Vorteile, oder? Wir können schon so ein bisschen überschillen, schauen, was läuft und was läuft nicht. Mhm. Was läuft gut in der EU? Wir können uns so ein bisschen die Rosinchen rauspicken. Das ist natürlich sehr von Vorteil, weil so ein Systemaufbau ist sehr komplex. Und jetzt gerade vor 2 Wochen sind wir auch so an einem Austausch gewesen mit allen europäischen solchen Systemen. Wo sehr, sehr lehrreich auch war und gesehen, wo sind die Hürden, wo können wir vielleicht eine andere Lösung finden. Sehr spannend.
Tauchen wir doch dort gerade mal so ein bisschen ein. Eben, du hast gesagt, es ist sehr schwierig, wir stehen noch ein bisschen am Anfang von dem ganzen Aufbau. Mal so ein bisschen grüne Wiesen raus, ja, wie macht man denn das? So ein bisschen ein Recycling-System aufbauen.
Ja, also als allererstes haben wir eigentlich mal eine Auslegeordnung gemacht, mal geschaut, wie läuft es heute. Eben mit dieser Kleidersammlung, oder, sage ich jetzt mal. Mhm. Und der fehlenden sonstigen Infrastruktur. Und dann haben wir eine relativ weit geworfene Vision gemacht. Also wir haben uns überlegt, wie wäre denn der Idealfall? Wie würde es für uns am besten aussehen? Und unsere Idee wäre eigentlich, in der Vision, ob das umsetzbar ist oder nicht, dass der Verein Fabric Club oder die Branchenorganisation mit den Beiträgen, die sie einzieht von den Unternehmen, eigentlich Sammlung, Sortierung, Logistik finanziert, Sortierung auch fürs Recycling finanziert, allenfalls Reparaturen finanziert, Recyclingunternehmen beauftragt, das Material zu verwerten. Und natürlich auch, was sicher sehr wichtig ist, zentral auch die Kommunikation übernimmt mit den Konsumierenden. Das ist natürlich auch ein grosser Mehrwert. Mhm. Das ist mal so ein bisschen die Idee. Aber natürlich muss man das Schritt für Schritt angehen. wir denken, dass wir in einem ersten Schritt jetzt mal werden für einzelne Materialströme so ein bisschen Pilotverwertungs Ström können aufbauen, so ja. Pilotversuchenart, um einzelne Materialien zu verwerten. Die mehr unter dem Forschungsaspekt vielleicht so ein bisschen anschauen oder auch vorfinanzieren. Und dann, wenn wir dann startet, damit Beiträge zu erheben, dass wir sicher mal die Sammlung und Sortierung als erstes werden angehen. Und dann Schritt für Schritt eigentlich das System ausrollen und ergänzen mit weiteren Verwertungsschritten, die es braucht. Mhm. Dann schauen wir natürlich auch stark zu anderen Branchenlösungen. Mhm. Also gerade beim Kunststoff sind wir auch sehr interessiert, natürlich von euren Erfahrungen zu hören, wie ihr das vorhabt.
Ja, also eben, ich glaube, also eben beim Kunststoff, wo wir als Swiss Recycle in dem Sinne im Aufbau dabei waren, haben wir ja auch eben die Erfahrungen gemacht vom Aufbau von einem System. Und ich glaube, das, was du vorher gesagt hast, ist ganz wichtig, dass man wie so ein bisschen zuerst die Vision definiert. Also, dass man so ein bisschen vom Groben nachher eben in die weiteren Details wie Finanzierung und so weiter geht. Und dass man halt wie die Willigen am Tisch hat. Oder beziehungsweise, dass man auch eigentlich die Akteure von der Wertschöpfungskette dann schlussendlich möglichst schnell auch anfangen zu einbinden, um zu schauen, eben, wie kann so ein System aussehen. Und ich glaube auch, so ein bisschen, dass der Schritt dann einfach mal zu starten auch irgendwann einfach mal muss passieren.
Ja, also wir haben sicher auch recht diskutiert, zum Beispiel wäre es eine Idee, auch mal freiwillig zu starten. Sehen jetzt die Unternehmen eher schwierig, weil man halt in der Schweiz so ein Ungleichgewicht hat von Player, oder? Also die Schweizer Unternehmen machen einen marginalen Anteil aus an den Waren, die am Markt sind, im Gegensatz zu den ausländischen Unternehmen. Und dann könnte man wie gar nicht die Infrastruktur finanzieren. Ich weiss nicht, wie es im Kunststoff ist.
Ja, beim Kunststoff hat man halt wirklich den anderen Weg gewählt. Also man hat nicht die Vorfinanzierung, oder? Sondern man geht jetzt eigentlich, oder man hat jetzt so mal gestartet, dass man eigentlich wieder den Weg über eine nachgelagerte Finanzierung, sprich über einen Sack, eigentlich geht. Darum sind natürlich gewisse Unternehmen dabei, die auch einen Beitrag zahlt jetzt an die Recipak, also das ist die Organisation, die jetzt im Aufbau ist für Kunststoffverpackungen und Getränkekartons, wo dort einen Teil zahlen, aber der Rest wird eigentlich direkt über Konsumentinnen und Konsumenten über den Sack gezahlt, wo sie kaufen, wo sie dann die Verpackungen reintun. Was ja beim vorgezogenen Beitrag auch schlussendlich bei Konsumentinnen und Konsumenten landet. Oder? Das ist ja, wenn sie jetzt auf ein Kleidungsstück da wird, dann ist es am Schluss gleich auch Konsumentin.
In der Regel wird das so sein, aber letztendlich ist das den Unternehmen überlassen, oder? Ob sie es überwälzen wollen. Aber sie werden es wahrscheinlich machen. Für Konsumierende sind das sehr, sehr kleine Beiträge. Also das werden sie kaum spüren.
Genau, also das ist ja auch zum Beispiel bei den Elektrogeräten nicht anders, wo man eigentlich einen vorgezogenen Recyclingbeitrag drauf hat, wo man, wenn man es kauft, nicht merkt, oder wo drauf ist. Aber ja, ich glaube, so eben von den Erfahrungen, wo man bei Sammlung 2025, also so jetzt Break geheissen, bevor es eigentlich zu Recipak geworden ist, gehabt haben, ist sicher auch, dass es Geduld braucht, bis man bei so einem System ist. Also dass man das sind natürlich verschiedene Interessen, oder, von den verschiedenen Akteuren von der Wertschöpfungskette. Und wenn man die aber eigentlich einbindet und so eine Lösung findet, hat man dafür nachher auch ein System, das vor allem getragen wird. Aber also das braucht seine Zeit.
Ja, ich glaube, Geduld ist jetzt nicht so meine Stärke. Und ich hoffe natürlich schon, dass wir sehr stark auch profitieren können von diesen Branchenlösungen, die jetzt schon entstehen oder schon bestehen und den Learnings, die jetzt gemacht werden, auch in anderen Branchen. Ich glaube, das hat schon einen Push gegeben jetzt und die Türen sind sehr offen. Also auch bei der Politik wo wir, oder bei der Verwaltung, wo wir schon erste Gespräche geführt haben, auch mit den Gemeinden und mit dem Bund. Die Türen sind offen jetzt für so eine Branchenlösung. Ich glaube, es wird jetzt wahrscheinlich immer einfacher.
Ja.
Das auch umzusetzen. Und auch bei den Unternehmen ist sowieso, sind die Themen sehr an oberster Stelle.
Man muss anfangen mit denen, die man hat, mit denen, die auch motiviert sind. Und denen eigentlich möglichst versuchen, halt auch über andere Wege die anderen dazu zu bringen. Und eben das eine ist sicher, die rechtlichen Grundlagen dafür auch zu schaffen. Oder? Und das ist jetzt zum Beispiel beim Kunststoff auch der Fall, wo wir jetzt mit der Verpackungsverordnung in der Vernehmlassung haben, wo halt jetzt klar drin ist. Mhm. Oder der Kunststoff muss zurückgenommen werden. Die Hersteller sind eigentlich dafür verantwortlich, also dass es über den Handel zurückgenommen wird. Das sind nachher eigentlich die Grundlagen, dass man verpflichtet ist, sich so einer Branchenorganisation anzuschliessen, oder wenn man es nicht selber machen will. Und das ist die Frage, eben, wie schnell schafft man das, dass man so eine rechtliche Grundlage hat. Oder?
Ja, also ich habe jetzt eigentlich das Gefühl, im Textilen wird man es wahrscheinlich schon auch schnell schaffen, weil wir haben momentan gerade auch vom Sammelmarkt, also Alttextilmarkt, ist gross in der Krise, oder? Also die Textilien, es werden immer mehr und immer schlechtere Qualität und die Preise sind im Keller. Das sagen auch die Sammelorganisationen, sie können die Masse kaum noch bewältigen und das sieht natürlich Politik. Und ich glaube, dort wird schon, wird es wahrscheinlich schnell, wenn man jetzt als Textilbranche kommt, das heißt, man hat den Bedarf, um das zu regeln, glaube ich jetzt nicht, dass man da ewig lang
verschlossen waren oder so. Ja. Und was glaubst du, braucht es, damit die Leute auch entsprechend mitmachen?
Also ich glaube, für die Konsumierenden wird es wahrscheinlich nicht so ein grosser Unterschied sein. Mhm. Ich glaube, es wird sogar einfacher, weil jetzt wird ja für die Konsumierenden auch immer klar kommuniziert, ja, man muss die tragbare Bekleidung bitte schön gewaschen und zusammengefaltet und die Schuhe zusammengebunden. Das soll weiterhin noch so sein, aber nachher den Konsumierenden klar machen, hey, bitte einfach alles bringen, ist sicher einfacher als die ganze Kommunikation, die bisher passiert ist. Für die Unternehmen wird es einen grossen Unterschied geben, weil sie natürlich die Möglichkeit haben, ihre Materialien sehr einfach abzugeben. Und diese Infrastruktur gibt es ja noch nicht, aber die Logistik und die Infrastruktur, die wollen wir ja auch ermöglichen. Das ist ein grosser Bedarf. Oder auch so Sportvereine, die ihre 200 Trikots vom letzten Jahr loswerden wollen. Und Ski-Alpin-Ausrüstung und was es da alles gibt. Es geht einfach. Natürlich nehmen die jetzigen Sammler das auch an. Häufig so auf vertraglicher Basis. Aber das sind ja häufig so einmalige Sachen. Und vielleicht findet das alle 6 Jahre eine statt und das ist für die Unternehmen recht schwierig, das zu organisieren und das sollte auf jeden Fall einfacher werden.
Ich glaube, das ist schlussendlich bei allen Recycling-Systemen oder bei der Kreislaufwirtschaft grundsätzlich braucht es die Konsumierenden, oder, wo mitmachen, wo das mittragen, wo Aspekt, dass sie es eben sauber trennen und zurückgeben, aber auch, dass sich vielleicht überlegen, brauche ich das überhaupt oder kann ich das noch reparieren. Aber dann auch grundsätzlich, dass es natürlich eben alle Akteure braucht von der Wertschöpfungskette, wo das System mittragen, die Hersteller, wo das Produkt so gestaltet, dass es recycelt werden kann und die Verwertung, die dann auch entsprechend muss organisiert sein, Gemeinden und Politik, wo die Rahmenbedingungen muss in dem Sinn stellen. Ich glaube, mit dem können wir das auch abschliessen, oder? Dass es halt alle braucht. und dass wir natürlich auch froh sind, wenn so neue Systeme entstehen oder dass neue Möglichkeiten entstehen, dass noch mehr Rohstoffe oder Ressourcen in dem Sinn zurückgewonnen werden können, wo ja so wichtig ist oder in dieser ressourcenarmen Welt, die nur begrenzt ist. Danke dir, Nina, dass du heute da warst. Ja. Und dann freuen wir uns, zum schauen, wie sich das System weiterentwickelt.
Genau.
Das ist Use Me Baby One More Time, der Podcast von Swiss Recycle zum Wiederverwenden statt Wegrühren und sehr gerne auch zum Weiterempfehlen. Und abonnieren, kommentieren, liken und so. Ich bin Manuel.
Und ich bin Andrea.
Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Use me, baby, one more time.